ARD Sounds.
Die Pfefferkörner. Die Fälle als Hörspiel. Vertrauensfragen.
Gummistiefel und Regenjacken? Check. Support? Check.
Jules und Pascal packen für den Wochenendtrip. Es soll an die Nordsee gehen. Ins Watt. Tara ist nur mäßig begeistert.
Warme Socken? Check.
Im Sommer bräuchten wir nur Flipflops.
Im Winter haben wir das Watt für uns alleine.
Da kommt Fariba herein. Sie hat noch gar nichts packen können, da sie die ganze Zeit mit ihren Kunden am Telefon ist.
Das wird bestimmt super. Und wenn wir keine Lust mehr haben, können die Jungs an meine Wattwürme ausbuddeln und wir zu hübschen gehen in die Therme.
Das ist doch nicht etwa im Stich, oder?
Das ist schon wieder Faribas Handy.
Martina, guten Morgen. Ist was passiert, dass du mich Samstag früh anrufst?
Was meinst du, haben wir alles?
Nee, es fehlen noch das Taschenmikroskop, ein Sieb.
Ja, das muss bitte alles dokumentiert werden, ja?
GPS und der Gezeitenkalender.
Danke, dass du mich angerufen hast. Okay. Gut, bis gleich. Das war Martina. Im Lager gab es einen Wasserschaden. Oh, ich muss da jetzt direkt hin, um mir das anzusehen.
Soll ich mitkommen?
Nee, danke. Macht ihr hier erstmal weiter. Ich melde mich.
Wir sind die Pfefferkörner, Volleyball und Geisha, Gauner und Verbrecher. Wir sind da, wo keiner sucht, wir schlagen die Galoppen in die Flucht.
Bei Fariba in der Lagerhalle ist in der Nacht ein Wassersprinkler angegangen und bis zum Morgen gelaufen. Ein ganzer Blockstapel ist komplett durchnässt. Fast 200 Säcke Haselnüsse. Die lassen sich so nicht mehr verkaufen. Wie seltsam, dass kein Alarm losgegangen ist. Und gebrannt hat es auch nicht. Aber jetzt muss Fariba erstmal mit der Versicherung sprechen.
Und wann kommt der Gutachter? Ja, ich weiß, dass heute Samstag ist, aber es ist ja schließlich auch ein Notfall. Und die Erstattung des Schadens kommt dann in 6 bis 8 Wochen? Wie soll das denn gehen? Ich muss Neuware bestellen. Ja, das verstehe ich. Aber ich habe ja schließlich auch Mitarbeiter, die bezahlt werden müssen. Dann kommt er in den nächsten Tagen. Ja, schicke ich ihn zu. Danke.
Das Auto steht gepackt und abfahrbereit vorm Konturhaus. Die drei warten nur noch auf Fariba. Pascal schaut aufs Handy. Er macht ein langes Gesicht.
Bei Mama dauert's länger. Sie kommt nicht mit.
Ohne Mama will ich nicht durchs Watt wandern.
Na gut, worauf habt ihr denn sonst so Lust, ha? Kino, Theater, Schwimmbad oder...
Im Historischen Museum gibt es gerade eine super faszinierende Ausstellung zu Schrödingers Katze und der Quantentheorie.
Ja, das ist schon mal ein guter Vorschlag. Worauf hast du so Lust?
Wäre es okay, wenn ich nicht mitkomme? Ich würde lieber bei Mama vorbeischauen und gucken, ob ich irgendwo helfen kann.
Na klar.
Ihr habt alles fotografiert und dokumentiert?
Natürlich.
Okay, danke. Schickst du mir das? Ich muss das an die Versicherung weiterleiten. Super, danke.
Hey!
Herr Hollinger, was machen Sie denn hier? Ich habe heute wirklich keine Zeit, mich mit Ihnen zu streiten.
Schon gehört? Da haben Sie wohl nicht nur mit mir Ärger. Haben Sie Ihre Sprinkleranlage genauso unfair behandelt wie mich?
Na, hören Sie mal. Sie haben unter Alkoholeinfluss Maschinen bedient und sich und andere MitarbeiterInnen damit gefährdet.
Schwachsinn! Ich habe niemanden gefährdet!
Ich glaube, Sie wollten sich gerade verabschieden, richtig?
Das ist noch nicht geklärt.
Danke, Tino. Hast mich echt gerettet.
Na klar, und danach, wann hilft man sich doch, oder?
Ja.
Aber was machst du am Samstag hier? Ist was passiert?
Ein Sprinkler ist heute Nacht einfach losgegangen.
Nee.
Ja, eine ganze Ladung Haselnüsse für den Müll.
Oh, ehrlich, das tut mir leid.
Ja, die Versicherung zahlt erst nach Begutachtung. Und gerade bei Wasserschäden dauert das. Ich weiß gar nicht, wie ich den Ausfall überbrücken soll.
Ey, solche Situationen kenne ich. Kann ich dir mit irgendwas helfen? Du, ich habe ein ganzes Lager voll mit jeder Art von Baumaschinen. Die kann ich dir leihen.
Naja, also, ich muss das hier irgendwie wieder trocken bekommen.
Bautrockner? Ich meine, kein Problem. Kriegst du.
Echt?
Na klar.
Oh, super, danke.
Klar. Ah, du, warte mal, Fariba, bei mir hat sich eine Abholung von Bohrmaschinen um ein paar Tage verzögert. Die muss ich jetzt irgendwo zwischenlagern. Ich habe was gefunden, aber wenn ich die bei dir unterstellen könnte? Ich bezahle was dafür, klar. Muss ich ja eh, ne? Und den Maschinen macht die Luftfeuchtigkeit nichts aus.
Ja, klar, gerne.
Ja. Okay, dann bringen meine Mitarbeiter nachher die Kisten und die Bautrockner vorbei.
Super, vielen Dank.
Hey, Mama.
Hey, Schatz.
Wer war denn das?
Das war ein Nachbar, der mir gerade sehr geholfen hat.
Was ist eigentlich passiert?
Fariba und Tara gehen zum Blockstapel mit den nassen Säcken. Fariba zeigt an die Decke.
Da oben, da ist ein Sprinkler losgegangen, ohne Grund.
Ohne Grund? Wie kann das denn sein?
Das muss die Wartungsfirma klären. 200 Säcke Haselnüsse, komplett durchweicht.
200 Säcke?
Ja, fast 100.000 Euro. Ich bin ja versichert, aber das dauert. Und zum Glück greift mir Tino unter die Arme, das ist der Nachbar von ihm. Krieg das hin. Ja, Martina? Ja, ich komme. Ich muss ins Büro.
Als ihre Mutter verschwunden ist, kommt Pete. Wie immer taucht er aus dem Nichts auf, steht einfach plötzlich neben Tara. Sie wundert sich schon gar nicht mehr. Pete hat alles für die Spurensicherung dabei. Gemeinsam erklimmen sie den Stapel Säcke, bis sie ganz oben, direkt unter der Decke der Halle sind. Tara untersucht den Sprinkler.
Guck mal da, das könnte Ruß sein.
Pete nickt und zeigt auf einen roten Fleck auf einem der Säcke. Das sieht aus wie Blut. In Form einer Hand.
Hier hat sich wohl jemand abgestützt. Mit verletzter Hand.
Er zückt das Spurenabnahmeset und zieht den Tupfer mehrmals über den Fleck. Dann verschraubt er ihn im Proberöhrchen. Als nächstes ist der Technikraum dran. Hier sind die ganzen Strom- und Sicherungskästen und die Steuereinheit für die Sprinkleranlage. Pete öffnet mit dem Dietrich die Tür, so easy, als würde er den ganzen Tag nichts anderes machen.
Und was suchen wir eigentlich bei der Sprinkleranlage?
Tara geht zum Kasten mit der Aufschrift Sprinkleranlage, öffnet ihn und muss nicht lange suchen. Die zwei Seiten eines durchgeschnittenen Kabels hängen herab.
Naja, eigentlich hätte der Alarm losgehen müssen. Außer die Verbindung wurde gekappt. Dann war das Sabotage. Sieht ganz danach aus.
Tara will nochmal bei ihrer Mutter nachhaken. Ob Fariba überhaupt schon auf die Idee gekommen ist, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht?
Gut, und wenn Gerd Hollinger hier nochmal auftaucht, dann ruft bitte die Polizei wegen Hausfriedensbruch.
Na, ist klar. Weiß Bescheid.
Noch mehr Ärger?
Ich musste gestern einen Mitarbeiter kündigen, weil der wiederholt betrunken zum Dienst erschienen ist. Fand er natürlich nicht so toll.
Könnte es sein, dass die Fehlfunktion des Sprinklers auch durch Sabotage entstanden ist?
Aber wer soll denn sowas machen? Und warum? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn, dann wäre das eine absolute Katastrophe.
Warum?
Na, weil die Versicherung dann viel länger für die Beurteilung bräuchte. Und mir womöglich noch Versicherungsbetrug unterstellen würde.
Pete hat draußen auf Tara gewartet. Er bleibt lieber unsichtbar. Gemeinsam umrunden sie die Lagerhalle, den Blick immer auf den Boden geheftet. Als sie die Laderampe an der Rückseite der Halle erreichen, bleibt Pete stehen und zeigt auf eine Tür.
Da ist der Einbrecher rein. Wieso das? Naja, eine rostige alte Tür. Wahrscheinlich nicht alarmgesichert. So hätte ich es gemacht.
Tara nimmt die kurze Treppe hoch auf die Rampe. Inspiziert Tür und Fußboden. Pete durchkämmt das Gras davor. Na bitte. Mit einem Stock fischt er ein zwar rostiges, aber offenbar frisch geknacktes Vorhängeschloss aus dem Rasenstück vor der Rampe.
Tara.
Tara sieht das Schloss, nickt und zeigt auf einen Fleck auf dem Boden vor der Tür.
Guck mal hier, Blut. Genauso wie auf dem Sack.
Lagebesprechung im HQ. Jules steht am Ermittlerbord, die anderen hängen im Sofa.
Also,
Normalerweise würde eine Änderung im Wasserdruck sofort den Feueralarm auslösen, um so größeren Wasserschaden zu verhindern. Doch das Kabel wurde durchgeschnitten.
Am Sprinkler haben wir Rußrückstände gefunden. Wahrscheinlich hat jemand ein Feuerzeug drangehalten.
So um 20 Uhr waren die letzten Mitarbeiter auch aus der Halle raus. Um 7.40 Uhr wurde dann der Schaden entdeckt. Es handelt sich um eine Niederdrucklöschanlage. Die verteilt ungefähr 15 Liter pro Minute. Bei 200 aufeinander gestapelten Säcken müsste sie ungefähr 8 Stunden an sein, um sie alle zu durchweichen. Also, das bedeutet...
Was?
Das bedeutet, der Einbruch muss zwischen 20 und 0 Uhr passiert sein. Das ist nicht einfach Vandalismus. Da muss sich jemand ausgekannt haben.
Ein Mitarbeiter?
Das kommt aus der Laborecke. Marlin springt auf und geht zum Rechner. Sie haben die beiden Blutproben vom Tatort analysiert und vorhandene DNA-Spuren miteinander verglichen.
Das Blut vom Nussack stimmt mit dem vom hinteren Eingang überein.
Heißt das, wir müssen von jedem Mitarbeiter die DNA-Proben nehmen?
Wir fangen mit diesem Hollinger an. Mit dem hat Mama Ärger, weil sie ihn gestern entlassen hat.
Das ist auf jeden Fall ein Motiv.
Für Fariba geht dieser Albtraum von einem Tag endlich zu Ende. Als sie nach Hause kommt, sitzt Pascal am Esstisch und strahlt sie an. Der Tisch ist gedeckt, er hat ihre Lieblingstart gebacken, mit Fenchel und Feta. Dazu gibt es grünen Salat und Kerzenlicht. Oh, Pascal. Ein romantisches Candlelight-Dinner zur Entspannung.
Hey, schön, dass du da bist. Ist alles geklärt? Ich hatte gedacht, dass wir zusammen Abendessen.
Du, sei mal nicht böse, aber ich bin hundemüde und will nur noch ins Bett.
Alles gut. Vielleicht frühstücken wir morgen zusammen?
Ja.
Dafür hat Pascal natürlich Verständnis. Er kennt das. Wenn er einen harten Einsatz hatte, will er abends auch niemanden mehr sehen. Und einfach nur ins Bett. Also ist er allein. Als Pascal erwacht, ist Fariba bereits wieder verschwunden. Pascal tritt in die Wohnküche und schnuppert. Kaffee hat sie sich keinen gemacht. Und auch nichts gegessen. Auf dem Esstisch liegt nur ein Zettel.
Musst du noch mal ins Lager. 10 später. Kuss.
Die arme Fariba. Aber warum hat sie ihn nicht geweckt? Dann hätte er ihr doch zumindest ihren geliebten Cappuccino machen können. Na, er kennt ja seine Fariba. Sie will niemandem zur Last fallen und alles sofort erledigen. Einfach mal innehalten und an sich selbst denken? Keine Chance. Aber wenn Fariba nicht zum Frühstück kommt, dann muss das Frühstück wohl zu ihr kommen. Also kocht Pascal eine Thermoskanne Kaffee, packt einen Picknickkorb und fährt extra für frisches Baguette nochmal bei der kleinen französischen Boulangerie vorbei. Mit einem Lächeln auf den Lippen schleicht Pascal in die Lagerhalle im Hafen, um Fariba zu überraschen. Hat er da ihre Stimme gehört? Er pirscht durch einen Seitengang. Bis unter die Decke türmen sich die Nusssäcke links und rechts. Er kommt näher und richtig. Da steht sie, inmitten der Halle, natürlich am Telefon. Pascal hat schon das Bonjour mon cœur auf den Lippen, will gerade hinter dem Stapel Säcke hervortreten, als ein Typ mit Karohemd und Daunenweste zu Fariba in die Halle geschlendert kommt. Pascal bleibt unsicher stehen. Der Kerl hat in jeder Hand einen To-Go-Becher.
Moin! Hey.
Moin!
Toll, dass du so spontan kommen konntest. Cappuccino oder Latte Macchiato?
Cappuccino klingt toll.
Na, wenn du an einem Sonntag extra für mich so früh aufstehst, kann ich mich wenigstens mit Koffein revanchieren, oder?
Danke für deine Bautrockner, die helfen wirklich sehr.
Klar. Du, ich würde nur kurz einen Blick auf die Kisten werfen, ob die gut untergebracht sind, okay?
Ja, klar, kein Problem.
Ah, die erste Miete habe ich mitgebracht.
Als wäre es nicht schon genug, dass ein anderer Mann seiner Fariba morgens den Cappuccino bringt. Jetzt umarmen die zwei sich auch noch. Pascal kann sich das nicht ansehen. Unbemerkt verschwindet er wieder. Der betrunkene Pöbler, dem Fariba kündigen musste, fällt als Täter aus. Jules und Piet sind der Spur nachgegangen. Die Wirtin seiner Stammkneipe, Helga, ein Engel, konnte ihm ein Alibi für die betreffende Nacht liefern. Die hat er nämlich bei ihr am Tresen verbracht. Und sie hat ihn noch sicher nach Hause begleitet, weil er zu viel getrunken hatte. Also müssen sie nun irgendwie an DNA-Proben kommen. Von allen, die bei Fariba arbeiten. Und diese mit der DNA aus dem Blutfleck vergleichen. Auf dem Weg in die Lagerhalle im Hafen fallen ihnen zwei Autos vom Zoll auf. Sie stehen an der Halle von Faribas Nachbarn.
Wo es nicht gibt, gibt nichts, ne?
Das ist der Typ, der deiner Mutter geholfen hat.
Der die Kisten zwischenlagert? Was will denn die Zollfahndung bei dem?
Ciao, ciao.
Die Leute vom Zoll verabschieden sich und fahren weiter. War wohl nur eine Routinekontrolle. Aber Moment mal, jetzt tritt ein Kollege in blauer Latzhose aus der Halle. Mit einem auffälligen Verband an der Hand.
Siehst du den Verband?
Okay, wir müssen uns aufteilen. Tara und ich checken die Kisten bei Mama in der Halle. Und du und Marlin, ihr guckt euch bei dem Typen um, okay? Okay.
Pascal sitzt zu Hause, allein am Frühstückstisch, vor ihm der unangerührte Picknickkorb. Er hat nur lustlos ein Baguette angeknabbert. Jetzt trinkt er seinen dritten Kaffee. Schwarz. Da kommt Fariba rein. Immer noch abgehetzt, das Handy in der Hand. Und Pascal lächelt nicht. Aber ihr fällt es gar nicht auf.
Moin.
Moin. Im Lager, alles in Ordnung?
Ja, ja, alles gut. Ich habe nur mein Portemonnaie vergessen. Ich muss gleich wieder los.
Sie legt Handy und Handtasche auf dem Tisch ab und sucht ihre Geldbörse. Okay, macht man eigentlich nicht. Aber das Telefon liegt vor seiner Nase. Mit dem Display nach oben. Und auch noch so rum, dass Pascal sich nur ganz leicht vorbeugen muss, um zu erkennen, von wem die Nachricht ist. Von einem Tino Betz? Ist das ihr toller Cappuccino-Boy aus der Halle? Und auch noch mit Küsschen-Zwinker-Smiley? Fariba kommt zurück. Pascal setzt sich schnell wieder normal hin. Muss er das nicht ansprechen?
Gut. Also, bis nachher.
Er sieht seiner Frau irritiert hinterher. Was läuft denn da bitte zwischen seiner Fariba und diesem Tino? Die Geschwister schleichen durch die Halle ihrer Mutter. Jules hat eine Brechstange dabei. Tara weiß, in welcher Ecke der Nachbar seine Kisten abgestellt hat.
Da hinten.
Die großen Holzkisten stapeln sich vor ihnen in die Höhe. Jules setzt den Kuhfuß an und hebelt die Seitenwand der Kiste auf, bis sie zu Boden fällt. Darin stapeln sich kleinere Kisten, auch aus Holz. Diese sind aber olivgrün und haben Metallgriffe an den Seiten. Tara und Jules heben eine davon raus. Ganz schön schwer. Was soll das denn bitte für eine Bohrmaschine sein? Tara klappt den Deckel auf.
Das sind definitiv keine Bohrmaschinen.
Nein, das sind definitiv keine Bohrmaschinen. Jules macht ein Foto. Währenddessen haben sich Pete und Marlin in die Halle des Nachbarn geschlichen. Als sie vorsichtig in die Umkleide luschern, können sie den Arbeiter mit dem Verband sehen, den er gerade wechselt. Die blutige Mullbinde landet im Papierkorb.
Das könnte unser Einbrecher sein.
Als der Mann verschwunden ist, fischt Marlin das Mullband mit einem Bleistift aus dem Müll.
Jetzt müssen wir nur noch überprüfen, ob die DNA übereinstimmt.
Sie sichert es in einem Beutel für Beweisstücke, den Pete ihr hinhält. Dann nichts wie weg.
Wer seid ihr?
Fuck, das ist doch der Typ von gerade.
Wir besuchen nur meinen Vater, er arbeitet hier. Ich kann ihn sonst auch anrufen.
Marlin zückt ihr Handy. Natürlich will sie eigentlich Tara und Jules anrufen und ein Fake-Gespräch führen, damit die zwei raffen, dass sie in Gefahr sind, aber...
Wer ist denn dein Vater?
Marlin schaut an dem Kerl vorbei, an den Spind. Da steht der Name. Möglichst beiläufig sagt sie...
Vogt. Tim Vogt.
Der Vogt ist dein Mann, klar. Tim Vogt ist unser Azubi. Der ist vielleicht 5 Jahre älter als du.
Eine Nachricht. Doch bevor Marlin auch nur aufs Display gucken kann, schnappt sich der Mann ihr hin.
Das dürfen Sie nicht!
Ihr dürftet nicht hier sein.
Fariba macht gerade das große Tor zur Halle auf. Da steht der Nachbar Tino schon hinter ihr.
Hey, hattest du schon Gelegenheit, über mein Angebot nachzudenken?
Tino, vielen Dank für deine Hilfe. Ich bin dir wirklich sehr dankbar.
Es wäre wirklich total toll, wenn ich spontan auf ein bisschen mehr Lagerfläche zugreifen könnte, weißt du, wenn es wieder zu Engpässen kommt. Ich bezahle dich dafür, klar.
Ja, das ist wirklich großzügig, aber ich brauche den Platz leider selber. Du, aber bei Beckers ist noch was frei. Vielleicht könntest du ja da.
Das ist ja ganz am anderen Ende des Hafens und das ist viel zu umständlich in der Anmietung. Also, mir hat's doch einfach mit uns beiden gut gefallen, weißt du?
Was wird das denn jetzt? Glaubt er ernsthaft, er muss Fariba nur ein bisschen anflirten und dann überlegt sie sich's anders?
Entschuldige bitte. Ja? Was?
Shit.
Nee, komm her, dann klären wir das.
Und schon ist die ganze Flirterei wieder vergessen. Tinos Gesicht ist wie versteinert.
Alles in Ordnung?
Nee. Aber das klären wir drin.
Jetzt geht er einfach in Faribas Halle und lässt sie draußen stehen.
Hallo?
Wo sind eigentlich Tara und Jules? Sie haben sich sofort in Sicherheit gebracht, als Fariba das Rolltor geöffnet hat. Jetzt beobachten sie von einem der Sackstapel, wie Tino die geöffnete Bohrmaschinenkiste erblickt und sich hektisch in der Halle umschaut. Schon im nächsten Moment hören sie Pete. Mist.
Sie darf nicht rein, sie hat eine Nussallergie.
Der Kollege von Tino kommt in die Halle. Er hat Marlin und Pete am Schlafittchen gepackt.
Was haben die bei uns gesucht?
Weiß ich nicht. Aber sie haben ein Foto bekommen vom Inhalt der Kisten.
Fariba schaut ängstlich von den Kindern zu den Kisten und wieder zu den beiden Männern.
Was soll denn das?
Stopp! Ich muss überlegen. Shit!
Tino schaut sich um. Im Regal hinter ihm stehen Kartons mit Erdnüssen. Einer ist offen. Er holt eine Tüte raus, reißt sie auf, geht zu Marlin, nimmt sie grob in den Schwitzkasten und drückt ihren Kiefer mit der Hand, sodass sie den Mund öffnen muss. Darüber lässt er die offene Tüte bedrohlich kreisen.
So, wenn die Kleine hier nicht an einem allergischen Schock sterben soll, dann kommt wer immer das Foto gemacht hat, sofort raus!
Er meint es ernst. Schon eine einzige Nuss könnte lebensgefährlich für Marlin werden.
Los!
Tara und Jules sehen sich an. Da oben waren sie sicher. Aber sie können Marlins Leben nicht aufs Spiel setzen. Also geben sie ihre Deckung auf und kommen heruntergeklettert. Zumindest Tara. Fariba versteht gar nichts mehr.
Tara, was macht ihr hier?
In den Kisten sind keine Bohrmaschinen drin, sondern Waffen.
Was?
Ich lager das Zeug bloß. Das große Geld machen andere. Und wenn die rauskriegen, was hier passiert?
Er wusste, dass er vom Zoll beobachtet wird. Also hat er die Kisten hier bei dir versteckt. Er hat den Wasserschaden bei dir verursacht, um dich unter Druck zu setzen.
Ich konnte dir ja schlecht quer über das ganze Hafengelände fahren. Das fällt doch total auf.
Vor die Kinder.
Das wird leider nicht funktionieren. Die Kisten werden morgen abgeholt. Und bis dahin haben die Kleinen einen Gratisaufenthalt im Container gewonnen. Und wenn du die wiedersehen willst, erzählst du keinem was davon.
Jetzt!
Darauf hat Jules gewartet. Er ist zwar 5 Köpfe kleiner, aber der Überraschungseffekt ist auf seiner Seite. Er kommt von einem Stapel der Säcke heruntergesprungen und läuft mit erhobener Brechstange auf die Gruppe zu. Rammt den Hilfsarbeiter so heftig, dass der hinfällt. Pete kann sich losreißen. Tino ist so verdutzt, dass Tara ihm die Tüte Nüsse aus der Hand schlagen und Marlin sich aus seiner Umklammerung lösen kann. Bevor er begreift, was eigentlich Sache ist, hat sich Pete schon auf allen Vieren direkt hinter seinen Beinen platziert und als Marlin ihm nun einen kräftigen Bodycheck gibt, fällt er über Petes Katzenbuckel wie eine Kegelfigur. Die Gangster liegen am Boden. Die Kinder laufen los. Nichts wie raus aus der Halle. Tino braucht leider nicht lange, um sich zu berappeln. Er packt sich die Eisenstange und nimmt die Verfolgung auf. Noch kann er sie einholen. Doch als er vor der Halle in die Morgensonne blinzelt, blickt er in die gezückten Waffen der Zollfahnder.
Lass die Stange fallen! Die Stange weg! Fallen lassen!
Tja, Das war's dann wohl. Kriegswaffen schmuggeln ist aber auch eine ganz dumme Idee. Wieder einmal haben die Pfefferkörner einen Fall gelöst. Also müsste doch eigentlich alles gut sein. Oder? Leider nicht. Bei Pascal und Fariba ist jetzt erst recht dicke Luft.
Warum hast du dich denn überhaupt auf diesen Typen eingelassen?
Eingelassen? Er ist mein Nachbar, er hat mir geholfen. Woher sollte ich denn wissen, dass der kriminell ist?
Ich hätte dir auch geholfen, aber du hast ja nicht mal mit mir geredet.
Weil du nie etwas ernst nimmst. Für mich stand alles auf dem Spiel. Meine Firma, meine Mitarbeiter, alles, was ich mit den letzten Jahren aufgebaut habe. Und das Einzige, was von dir kommt, ist tief durchatmen.
Das ist so ein Blödsinn. Ich war bei dir, um dich zu unterstützen. Ich hatte Frühstück mit dabei und dann habe ich gesehen, wie du dich diesen Typen da an den Hals wirfst. Und dann schreibt er dir auch noch, würde gern mit dir über die Zukunft reden. Zwinker-Smiley.
Darum geht's dir? Bei dem ganzen Mist, der passiert ist? Du vertraust mir nicht, Pascal. Du liest bei den Nachrichten und spionierst mir nach. Das würde ich
einfach... Dazu hab ich auch allen Grund.
Nein.
Ich hab Frühschicht. Ich schlaf auf der Wache.
Oh, oh. Klingt nicht so schön, oder? Ich hasse es, wenn Eltern sich streiten. Aber heimlich fremde Handy-Messages lesen, das ist wirklich ein Vertrauensbruch. Also, ich bin Team Fariba. Das könnt ihr euch vermutlich denken. Doch wisst ihr was? Eltern sind auch nur Menschen. Sogar Väter. Und das Handy lag ja nun auch direkt vor Pascals Nase. Also, ich würde ihm verzeihen. Und ich glaube, die zwei kriegen das auch hin. Ich bin Leonie Lander und habe euch diesen Fall der Pfefferkörner erzählt. Hört euch auch die anderen Fälle der Pfefferkörner an. Abonniert die Pfefferkörner in der kostenlosen ARD Sounds App, dann verpasst ihr keine Folge. Geschrieben wurde die Erzählung von Sebastian Stürz nach dem Originaldrehbuch von Julia Thürnagel. Produktion Philipp Kettenmann. Regie Sebastian Stürz und Sandra Turmehlen. Assistenz Dörte Petersen. Redaktion NDR Sandra Turmehl. Schreibt uns gern, wie euch das Hörspiel gefallen hat. Und hier noch ein Hörtipp für euch.
Die Meyers vom Mars.
Hi, ich bin Carlotta Meyer, ich bin 10 Jahre alt und ich bin Teil des größten Fails der Menschheit. Wenn ihr das hier hört, bin ich mit meiner Familie schon auf dem Mars, um zu testen, ob da normale Menschen so alltagsmäßig leben können. Allerdings gibt es ein Problem. Wir wurden vertauscht und sind die falsche Familie Meyer.
Mama, Carlotta versucht Aliens zu züchten.
Papa, Carlotta hat wieder ins Waschbecken gestrullert.
Kinder, euer Vater fackelt die Küche der Marsstation ab.
Und ich steck mal wieder in der Luftschleuse fest.
Die Meyers vom Mars. Ein chaotisches Weltraumabenteuer im Podcast vom NDR. Mit Lukas Nimschek von Deine Freunde als Roland Meyer.
Wie viele Übergangsjacken brauche ich denn eigentlich? Oder gibt es auf dem Mars gar keine Übergangssaison und man braucht nur Winterjacken und einen leichten Polunder für laue Sommerabende? Ich weiß es nicht.
Und Linda Zervakis als Delia.
Wenn meine Helene Fischer-CDs auf dem Flug zum Mars kaputt gehen, können die von der Skotto-Raumfahrtbehörde sich schon mal auf meinen Schmerzgriff freuen.
Die neue NDR-Familien-Comedy. Alle Folgen jetzt in der neuen ARD Sounds App.
Die Meyers vom Mars.
Mit Y.